Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Die, die die letzten zwei Ausgaben schockiert haben, wissen, dass wir uns in diesem Block von vier Podcasts zum Überthema mit der Mitte beschäftigen. Ein Begriff, der uns ständig um die Ohren waschen kaut wird irgendwie und den wir auf seine Sinnhaftigkeit abklopfen wollen. Im ersten Teil der Podcast-Serie haben wir uns eher abstrakt damit beschäftigt, im zweiten mehr mit der Frage, was ist politische Mitte, und beim dritten gehen wir jetzt quasi auf die gesellschaftliche Basis über und stellen uns die Frage, was ist eigentlich so ökonomische Mitte, weil mit der wird ja ganz gern um sich gehauen, Mittelstand, Mittelschicht, mittlere Einkommen und so weiter, hunderte Begriffe kursieren, keiner weiß in Wirklichkeit genau, was damit gemeint ist irgendwie. An den Mikros für euch sind heute
der Max,
der Dieter,
der Stefan
und Axel. Ja, Mitte. Ökonomische Mitte. Wir haben das letzte Mal, sind wir schon ein bisschen so zur Klassenfrage übergegangen, haben uns die Frage gestellt, irgendwie auf der politischen Ebene, wie kann man Mitte definieren? Ich persönlich würde ja sagen, die, die auf Seite der Arbeiterinnenklasse stehen, sind die Linken. Die auf Seite des Kapitals stehen, sind die Rechten in all ihren Ausprägungen. Und jetzt ist ja das Interessante, dass Ökonomie und Politik sehr oft nicht deckungsgleich sind. Weil sonst könnte zum Beispiel nie ein arbeitender Mensch ÖVP oder FPÖ oder NEOS oder wahrscheinlich auch die Grünen wählen, weil es sind alles prokapitalistische Parteien. Bei der SPÖ muss man immer sehr genau hinschauen, bei den einzelnen Forderungen, was davon tatsächlich im Sinn der Arbeiterinnenklasse ist und was nicht. Aber wenn wir auf die ökonomische Mitte eingehen, dann glaube ich, gibt es zwei verschiedene Aspekte, die wir betrachten sollten. Das eine ist die Einkommensverteilung, das andere ist die Vermögensverteilung, die nicht notwendigerweise deckungsgleich sind. Es hat zum Beispiel mal ein früherer österreichischer Bundeskanzler hat die ökonomische Mitte, also die Einkommensmitte definiert von, ich glaube damals 800 Euro bis zu 1 Million Euro, was daran noch eine sinnvolle Diskussion sein soll, das werden wir heute unter anderem herauszuarbeiten probieren irgendwie. Was hat dieser ökonomische Mittebegriff für einen Sinn? Stefan, du bist Geselle oder Facharbeiter irgendwie, je nachdem, wie man es nennen will. aber beim klassischen Handwerksberuf warst Geselle irgendwie. Ist ja die gleiche Logik irgendwie. Ja, also nach der Logik warst quasi ökonomische Mitte zwischen einem Lehrling und einem Meister.
Okay.
Aber ist der Meister jetzt nicht auch noch Mitte? Weil drüber gibt es immer noch einen Abteilungsleiter, einen Tralala, und im Endeffekt gibt es einen Kapitalisten oder Aktionäre, die Marie kassieren. Wo ist da jetzt wirklich die Mitte?
Keine Ahnung. Wir haben bei uns die Lehrlinge, wir sind Facharbeiter, dann haben wir Tümke, den hat er geworden. Ja, gut, die sind schon ein bisschen, sagen wir, höher gestellt oder so, oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Aber sind die schon Kapitalisten, verdienen die so viel, dass sie nichts mehr hakeln müssen?
Nein, die verdienen, es hat mir mal einer gesagt, wie viel er mehr verdient, wenn er den Teamkoordinator macht, sage ich, und das Geld macht das wirklich? Sagt er, naja, es ist nicht mehr, was ich verdiene jetzt da. Ja. Oder auch vor allem, weil mein jetziger Teamkoordinator jünger ist als ich, heißt, bei uns haben wir immer so, wenn du da aufgenommen wirst, hast du wie soll ich das nennen? Ja, Gehaltsschema, verschiedenes. Einstufungen und so weiter. Bei mir sind das jetzt F-Faktoren oder so. Ja, ich habe einen F40. Ja. Ich verdiene ziemlich viel. Ja. Der Meister wird halt mehr verdienen, der Abteilungsleiter genauso und die Aktionäre sowieso.
Ja. Ziemlich viel ist wahrscheinlich relativ, weil der Kapitalist irgendwie, der jeden Tag so für uns Hinsen kassiert wie du, würde sagen, sind noch nicht einmal Portokassa.
Ja, genau.
Aber genau das ist der Punkt. Das, was wir eh schon in den letzten Ausgaben auch proklamiert haben, das ist rausgekriegt, ist, dass die politische Mitte uns oft, also die politische Mitte uns oft eingeredet wird, weil sich jeder gerne in der Mitte sieht. Und das ist bei der ökonomischen Mitte genau dasselbe. Also ja, wir werden darauf hingedrillt, wir sind die Mitte. Und jetzt gibt es natürlich irgendwelche Wahnsinnigen, die Mitte noch größer machen, als sie eigentlich sein müsste. Die Frage, die sich stellt, ist, gibt es diese Mitte überhaupt? Also wenn man das runterbricht auf tatsächlich das, was in der Gesellschaft passiert, gibt es eigentlich zwei Pole. Diejenigen, die arbeiten und diejenigen, die nicht arbeiten, sondern für sich arbeiten lassen. Ja, das heißt, also, es gibt diejenigen, die die Werte schaffen und diejenigen, die daraus Profit ziehen. Ja? So, und jetzt ist die Frage, wo ist jetzt die Mitte? Also eigentlich diese Mitte ist nicht wirklich existent. Weil, Stefan, wenn du sagst, egal ob das jetzt ein Lehrling ist und die Lehrlingsaufwandsentschädigung oder Lehrlingseinkommen, wie es jetzt heißt, bezieht, ob du Facharbeiter bist oder ob du Teamkoordinator oder was ich, keine Ahnung, Abteilungsleiter bist, so wie der Axel sagt, das sind ja auch Menschen, die arbeiten und Werte schaffen. Und auch wenn jetzt da der Abteilungsleiter vielleicht das Doppelte oder Dreifache vom Lehrling verdient, ist er trotzdem einer, der die Werte schafft. Also steht auf einer Seite der Gesellschaft, nämlich diejenigen, die arbeiten. Und auf der anderen Seite der Gesellschaft stehen halt die, die arbeiten lassen. Die Aktionäre, die Eigentümer. Jetzt sagt man dann, naja, die stellen die Produktionsmittel zur Verfügung. Ja? Und das ist genau der Irrtum, den wir aufsitzen. Dass das ja keine Legitimation für irgendwas ist. Also das heißt, es gibt diese zwei Pole und die Frage ist, was ist die Mitte? Ich sehe es nicht auf gar.
Ich meine, bei Einkommen ist es ja noch relativ leicht, ja, weil man kann ein Medianeinkommen rechnen, das ist das, wo 50% drunter liegen und 50% drüber liegen, man kann ein Durchschnittseinkommen rechnen, aber was ist die Aussage von dieser Mitte? Ja? Die Aussage ist in Wirklichkeit nur, es gibt Leute, die verdienen schlechter und es gibt Leute, die verdienen besser. Aber die eigentliche Frage wird noch nicht gestellt irgendwie, nämlich, wo kehre ich wirklich hin? Zu wem kehre ich wirklich dazu? Aber mit der Frage werden wir uns ganz detailliert im vierten Podcast beschäftigen. Früher hat man ja auch noch von Mitte, ich habe vorher in der Einleitung die Begriffe Mittelschicht, Mittelstand verwendet. Der Marx hat, ich weiß, wir haben jetzt den Marxismus-Test der ÖVP Wien nicht bestanden, also ich zumindest habe ihn nicht bestanden. Ich kann euch übrigens leider auch nicht sagen, wo die 100 km/h auf der Autobahn bei Karl Marx stehen. Aber wenn das die ÖVP behauptet, dass das marxistisch sei. Jedenfalls die entscheidende Frage ist, dass es bei Marx hat sowas wie eine Kleinbourgeoisie gegeben zwischen den beiden gesellschaftlichen Hauptklassen. Das ist ein Stück weit sowas wie Mitte gewesen.
Man sagt ja auch heute noch Kleinbürgertum.
Kleinbürgertum, genau. Das war ein Stück weit gesellschaftliche Mitte, weil das waren Leute, die außer ihrem Arbeitseinkommen nur einen gewissen Besitz gehabt haben. Ein Eigentum, das sie zum Beispiel braucht haben, um arbeiten zu können. Ja, das waren klassisch Handwerker, die einen eigenen Betrieb gehabt haben, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Bauern sehr oft, wenn man jetzt einmal von die Kleinhäusler oder von den Bergbauern absieht, was sich mittlerweile mit Sicherheit auch geändert hat, weil in Wirklichkeit gibt's, würde ich sagen, mittlerweile ist der Großteil der Bauern entweder Nebenerwerb, das heißt, die sind in Wirklichkeit Proletariat, die gehen an arbeiten, damit sie einen Bauernhof neu erhalten können. Und dann gibt es natürlich auch landwirtschaftliche Großbetriebe und da braucht man gar nicht so die alten Adelsgeschlechter gehen, die ihre, fragt mich nicht, wie viel 1000 Hektar Wald besitzen, sondern ich denke mal, du brauchst gar nicht so mega viele Hektar, wenn du zum Beispiel mit Futtermitteln arbeitest, die du zukaufst, dann kannst du auf einem Hektar ganz schön viel Händeln oder Focken unterbringen und damit eine dicke Marie machen. Das sind eigentlich Agrarkapitalisten oder Industrielle schon wieder.
Deswegen steht beim Menstorf-Poli Landwirt als Berufsbezeichnung. Verstehe.
Die Landwirtschaft, die er hat, das ist die, wo dafür gesorgt wird, dass irgendwelche Trotteln, die nicht gescheit schießen können, lauter Viecher, die eingesperrt sind in einem Gehege, irgendwie einfach abgenommen können. Es war noch gescheiter, nachdem er ja auch Waffenlobbyist war, vielleicht sollte man die Typen, die zu einem Jagen gehen, auch noch ein MG in die Hand drucken, weil dann brauchen sie nämlich überhaupt nicht mehr zu ihm können.
Ne? Ja, im Grunde ist so dieses Ziel, das ja irgendwie so breit verankert ist in der Gesellschaft, das hat ja so jeder das Bestreben, zur oberen Mittelschicht zu zählen. Ja, die obere Mittelschicht, das ist das, wo die Masse der Menschen hin will, irgendwie, da geht es einem gut, da ist man mittendrin im System, man ist irgendwie in der kapitalistischen Verwertungslogik, man ist ein braver Konsument, irgendwie sozusagen. Das ist irgendwie eigentlich nur so Karotten, die man die Menschen vor die Nasen hängt, damit es weiter irgendwie sozusagen an ihrem Ziel, dorthin zu kommen, irgendwie arbeiten, irgendwie sozusagen in Wahrheit, wenn man sich das anschaut, so wie du das, Axel, schon richtig erwähnt hast, irgendwie sozusagen, wie definieren wir denn das? Was ist denn das? Ist das das tägliche Einkommen irgendwie sozusagen, das man zur Verfügung stellt? Ist das der Besitz, den man irgendwo hinten hat? Das ist das Vermögen, was man irgendwo hinten hat? Und wenn man sich das da einmal irgendwie anschaut, jetzt, wenn man nicht nur eine Meridianverteilung, weil da gibt es ja schöne Glocken irgendwie, die in der Mitte und die einen haben das und die anderen das und dann fällt es auch. Wenn man sich das real anschaut, was das in Geld heißt, irgendwie sozusagen, und wenn man sagt, schauen wir uns einmal an, wie hoch ist denn das durchschnittliche Vermögen irgendwie, wenn man hernimmt und sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, diesen und jenen Vermögenswert gibt, dividiert durch die Einwohneranzahl, dann werden wir alle Schnappatmen kriegen, wie weit wir weg sind.
Darf ich kurz unterbrechen? Ich habe das gerade, während du gesprochen hast, wikipediert, sagt man, also nachgeschlagen bei Wikipedia, das durchschnittliche, nicht das Median, aber das durchschnittliche Vermögen pro Österreicher, Österreicherin beträgt 265.000 Euro.
Da bin ich weit weg. Das?
Ja, na, in Österreich, wo, ich frage mich eh, wo meins ist. Ne?
Aber, ich wirklich noch. Ja.
Was ein Beweis dafür ist, dass der Mittebegriff oft sinnlos ist, weil der Durchschnitt sagt nichts drüber, wie viel haben. Ja. Weil es gibt ja, warte mal, ich probiere es gerade aus dem Kopf zusammenzubringen. Ist es so, 3,6% besitzen 3,6% der Bevölkerung besitzen 50% des österreichischen Vermögens und 50% der österreichischen Bevölkerung besitzen 3,6% des Vermögens. Ich glaube, so das ungefähr, sind die aktuellen Zahlen. Ja.
Vielleicht noch ein Gedanke zu diesem Durchschnittsvermögen. Was uns ja auch oft erzählt wird, ist, wenn ein neuer Mensch auf die Welt kommt im Lande Österreich, kommt er mit 35.000 Euro Schulden auf die Welt. Das ist das, was uns die Konservativen oft erzählen, um diese Austeritätspolitik zu betreiben. Aber von den 265.000 sagen sie natürlich nichts. Ne? Also das heißt, wenn ich das gegenrechne, dann sind wir eh hochweiß.
Muss ich einmal 300.000 Euro haben, im Durchschnitt bin.
Ja, genau. Aber zählt auch zu dieser ökologischen Mitte und so weiter nicht auch die Lohnschere? Das heißt, also so vom, eben, ich nehme meinen Beruf her. Ja, ich bin jetzt Kfz-Elektriker in Lkw-Produktion, ja, und ich habe eine Kollegin, die macht genau dieselben Hocken wie ich. Ja. Hausnummer, sie ist genauso lang wie ich in der Firma, jetzt 27 Jahre. Ich kriege aber mehr als sie. Ja. Das ist ja irgendwie auch vollkommen unlogisch. Ich frage mal, wem das überhaupt mal eingefallen ist. Ja. Nur weil sie eine Frau ist. Ja. Nur weil sie mal irgendwann mal sagt, okay, pass auf, ich tue mal Familie gründen. Ja. Mein bekanntlich kann nur sie Kinder kriegen, ja? Hat ein, zwei, drei Kinder, ja? Heirat, ja? Kommen halt nach ein paar Jahren wieder, aber das zählt ja dann auch dazu, oder?
Ist total ein wichtiger Punkt, irgendwie sowohl die Vermögensverteilung als auch die Einkommensverteilung hat nicht nur eine Klassenfrage, ist nicht nur eine Klassenfrage, sondern ist auch eine Geschlechterfrage. Wenn man sich genau, wenn man jetzt zum Beispiel bei diesem Durchschnittsvermögen oder auch beim Durchschnittseinkommen bleibt, wirst du sicher in der unteren Hälfte viel mehr Frauen wie Männer finden. Ja.
Weil Frauen auch oft in Teilzeit gezwungen werden.
Ja, deswegen muss Teilzeit Vollzeit werden. Mhm. Spoiler, das wird übrigens unsere nächste Podcast-Serie zur Arbeitszeit. Teilzeit, Bildung, Berufe, gewerkschaftlicher Organisationsgrad, Kollektivvertrag irgendwie. Das sind die Dinge. Man sieht ganz eindeutig die Branchen, wo mehr Frauen arbeiten, Gesundheitsbereich, Sozialbereich, Bildungsbereich im weiteren Sinn des Wortes. Einzelhandel, sage ich bewusst, weil im Großhandel wird man nicht so schlecht zahlt. Aber wenn gern immer der Handel als eines dargestellt wird, dort verdienst einfach einen Nasenrammel im Vergleich zum Hochofenarbeiter bei der Föst. Und versteht es mir bitte nicht falsch, der Hochofenarbeiter bei der Föst hat sich jeden Cent verdient irgendwie oder zu die Hackler bei der OMV und so weiter, die verdienen alle ein Vielfaches, die haben sich das alle verdient. Es muss nur einmal wer die Frage beantworten, warum haben sich die anderen nicht verdient. Mhm. Es hat einmal ein sehr konservativer Jurist, er fängt mit M an, hat wie eine Idee.
Mit M wie Martha, sagst du?
Mit M wie Martha, geht mit A wie Anton weiter, so, dann kommt der Zeppelin.
Ja, okay, passt.
Marzal, einer, den wir alle wahrscheinlich nicht besonders mögen, aber er hat einmal in seinem Leben hat er tatsächlich das blinde Huhn nicht nur ein Korn, sondern einen Diamanten gefunden. Er hat die vollkommen berechtigte Frage gestellt, warum ist es unserer Gesellschaft weniger wert, wenn Menschen Menschen pflegen, wie wenn Menschen Autos pflegen? Und diese Frage ist absolut berechtigt. Ja.
Und dazu muss man immer sagen, nur mit Erwerbsarbeit wirst schwer zu dem großen Ziel der oberen Mittelschicht kommen. Ja, also auch die gut bezahlten, irgendwie sozusagen, die sich das verdient haben und die zum Glück ein gutes Leben haben, in diesem statistischen Mittelwert wirst schwer hinkommen, wenn du immer nur hackelt hast.
Wo sind meine 265.000? Wo sind die? Wer hat die?
Deine Wohnung? Man müsste jetzt mal die Frage stellen, was ist Mittelschicht? Dass man überhaupt obere, mittlere und untere Mittelschicht sinnvoll definieren kann. Der Punkt ist aber der entscheidende, dass der Max absolut recht hat. Irgendwie dieses berühmte Ding mit Leistung, wenn du noch so viel hackelst, hackel 23 Stunden am Tag und schlaf nur mehr eine. Selbst dann wirst in deinem Leben nie auf die Million kommen, wo wir jetzt gerade bei Vermögenssteuern irgendwie herumdiskutieren. Damit kommst du schon, also du kommst schon mit Arbeit dorthin, mit der Arbeit von anderen.
Das hat der Franz Stronach gesagt. Der Frank Stronach hat einen gescheiten Satz gesagt, der hat gesagt, er ist durch harte Arbeit reich geworden und das stimmt.
Ja, durch die harte Arbeit anderer, von 100.000
Handlern,
von seinem Konzern in Kanada, Yankeeland, Mexiko und wo er jetzt...
Du hast vollkommen recht, so hat er es nicht gemeint, aber recht hat er.
Ja, man muss halt manchmal sehr genau aufpassen, was man sagt irgendwie.
Der ist ja auch schon zweimal pleite gegangen, habe ich gehört, also den haben sie auch wieder gerettet.
Ja, er hat immer gute Verbindungen zur kanadischen Regierung gehabt, seine Tochter war ja mal Ministerin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ich möchte an der Stelle ja auch noch einmal den Fett Cat Day einwerfen irgendwie zu dem Thema, ist ja auch sehr spannend irgendwie sozusagen. Es ist ja so zum Thema Einkommensverteilung, dass die Top-Manager ja bereits am 6. Jänner das verdient haben, irgendwie sozusagen, was der normale, der durchschnittliche Hackler, jetzt sind wir wieder beim Durchschnitt, irgendwie sozusagen über das ganze Jahr verdient. Und da muss man schon mal fragen, irgendwie sozusagen, warum wir uns als Gesellschaft den Wahnsinn leisten, irgendwie sozusagen Menschen, und wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und bewertet wird Mensch über seine monetären Partizipationsmöglichkeiten, wenn ich das jetzt einmal so sagen kann.
Also Konsummöglichkeiten.
Oder über seine Konsummöglichkeiten. Warum wir uns das leisten, so eine Ungleichheit zwischen Menschen überhaupt zuzulassen? Was ist die Legitimation, was ist die Grundlage dafür, dass wir glauben, uns das leisten zu können, dass wir sagen, wir haben eine Elite, ja, die hat noch 6 Tage im Jahr so viel sich verdient, unter Anführungszeichen dieses verdient, ja, wie der durchschnittliche Mensch in einem ganzen Jahr.
Ich finde das total spannend. Ich möchte das nochmal unterstreichen. 6. Jänner. Ja? Also in 6 Tagen hat der das verdient, was ein anderer im Jahr verdient. Das ist schon.
Wo normalerweise nur 3 Arbeitstage
sind. Stimmt, ne? Ja. Also einer meiner Lieblingsfeindbilder, wenn man das so sagen darf, ist ja ein gewisser Andreas Treichel, seines Zeichens lange Zeit Vorstandsvorsitzender der Ersten Bank. Der hat eine Zeit gehabt, das ist glaube ich vorbei, aber der hat eine Zeit gehabt, da hat er pro Jahr 2 Millionen Euro verdient. Nein. 2 Millionen Euro.
Sag bekommen und nicht
verdient. Ja, bekommen.
Jetzt wieder sagen, so, ja, ist eben mit 55%
besteuert worden, und deswegen unter einer Million. Ne? Und der Punkt ist jetzt der, wenn es dann Durchschnittsgehalt hernimmt von 20.000 im Jahr, ja, das ist 100-mal so viel. 100-mal so viel. Und jetzt soll mir irgendwer erklären, was der Herr Andreas Treichel 100-mal so viel geleistet hat, wie der Arbeiter, der hinter der Maschine steht.
Oder Händler? Der Krankenpflegerin.
Ja.
Oder
genau.
Beliebig
austauschen. Ein Herrn Treichel, seine Tage sind offensichtlich so viel länger, dass er halt 800 Stunden pro Tag arbeiten kann, statt die 8 Stunden wie Normalsterbliche. Aber ich glaube, wir sollten nur einen zweiten Tag oder eigentlich noch 2 Tage einbringen, wenn wir beim Fat Cat Day sind, weil es nämlich wieder diese Geschlechterfrage ist. Es geht um den Equal Pay Day, den ich ins Spiel bringen möchte, sprich dem Tag, ab dem Frauen gratis arbeiten, der irgendwo von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich rund um Anfang Oktober liegt. Ein paar sind ein bisschen früher, ein paar sind ein bisschen später. Interessanterweise gibt es da eine sehr starke Ost-West-Verteilung. Also im Osten liegt der Tag weiter hinten, im Westen liegt er weiter vorne. Das hat natürlich auch wieder mit Jobs und Teilzeit zu tun, auch mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Weil nicht existierende Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind eine der besten Formen, Frauen in Teilzeit zu zwingen. Und zweitens den Equal Pension Day, der noch deutlich früher liegt irgendwie, weil durch das niedrige Einkommen im Leben haben Frauen noch viel niedrigere Pensionen, also prozentuell scheißen sie bei Pensionen noch mehr ab wie bei Löhnen und Gehältern. Und damit machen wir wieder mal Schluss für heute. Beim nächsten Mal, Spoiler-Alarm, werden wir euch erzählen, was aus unserer Perspektive eine sinnvolle gesellschaftliche Spaltungskategorie ist. Ich nenne es jetzt einmal so und ich kann euch gleich vorweg sagen, eine Mitte gibt es da drin in Wirklichkeit keine. Das war es wieder mal für heute. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet es weiter, gebt es uns auf Facebook, gebt es uns auf Twitter ein Like, dass ihr es nicht verpasst beim nächsten Mal, wenn unser nächster Podcast kommt. Ihr findet es natürlich auf die ganzen sogenannten Podcatcher auf unserer Website auf widerstand.at. Dort kann man übrigens auch kommentieren, was immer mehr und mehr Leute machen. Das freut uns immer besonders. Verzeiht es nur, wenn es nicht ganz schnell immer Antworten drauf gibt. Wir müssen alle nebenbei hackeln. Jetzt sitzen wir nach einem langen Arbeitstag in unserer Freizeit hier und machen diesen Podcast, weil es halt eines der großen Probleme ist, zum Beispiel das politische Arbeit nicht als gesellschaftlich notwendige Arbeit akzeptiert wird, die auch bezahlt wird. Was man übrigens auch für viele andere Dinge sagen könnte, soziale Arbeit, Kulturarbeit und so weiter, also alles, was das sogenannte Ehrenamt ist. Ihr könnt uns natürlich auch Rückmeldung geben per Mail an kontakt@widerstand.at und damit verabschieden wir uns wieder mal kollektiv mit einem wunderbaren und herzlichen Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.